Sie hören den Kurier.
Alle, die von Freiheit träumen, sollen's feiern, nicht versäumen.
Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Ab 1. Mai soll sie also wieder zurückkehren. Die Freiheit, die Ausgangsbeschränkungen, die fallen nämlich nach 45 Tagen. Das hat die Regierung heute bekannt gegeben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Daily Podcast des Kurier. Heute wieder mit Richard Krasl. Mit dem Bonustrack von Mario Müller-Westernhagen in voller Länge, übrigens ganz am Ende dieses Podcasts. Zwei große Themen haben wir heute. Das Aufsperren der Gastronomie ab dem 15. Mai, lange von den Wirten herbeigesehnt.
Zusperren war richtig, glaube ich noch immer, aber das Aufsperren jetzt ist sehr holprig und wahrscheinlich ein bisschen zu spät.
Und zweites großes Thema, die Frage der Impfungen. Wann und wie können wir nun damit rechnen? Dazu ein umfassender Überblick mit dem bestinformierten Gesundheitsjournalisten Ernst Mauritz.
Da hat man jetzt gesehen, bei Versuchen mit Rhesusaffen in China, das hat doch ganz gut gewirkt. Die Affen sind immun geworden. Die wurden dann mit einer hohen Dosis dieses Coronavirus infiziert, erkrankten nicht und hatten auch keine Nebenwirkungen.
Gleich dazu mehr in diesem Podcast. Zunächst aber ein Blick zum großen Poker in Frankfurt. Da ringt die Lufthansa, die viertgrößte Airline der Welt, mit mehr als 130.000 Mitarbeitern um das Überleben. Und das, obwohl ein Rettungsangebot der deutschen Regierung eigentlich fixfertig auf dem Tisch liegt. Die deutsche Bundesregierung bietet dem Vernehmen nach 9 Milliarden Euro zur Rettung der Lufthansa an. Aber nicht als Geschenk, als Förderung oder Subvention, sondern der Staat wäre dann wieder rund 20-prozentiger Eigentümer des Konzerns. Und das lehnt Lufthansa-Chef Carsten Spohr schlichtweg ab. Er warnt vor zu großem politischen Einfluss. Nach eigenen Angaben verliert die Lufthansa jede Stunde derzeit aber rund 1 Million Euro. Und auch in Österreich möchte die Republik im Falle eines Hilfspakets, und da ist von bis zu 1 Milliarde Euro die Rede, eine Beteiligung, aber nicht an der Auer, sondern gleich an der Lufthansa. Denn auch der Poker in Wien ist angelaufen. Mittlerweile ist sogar von einer Insolvenz der Auer die Rede, um im Anschluss einen neuen, gesünderen National Carrier aufzubauen. Das hört man aus Regierungskreisen und im morgigen Kurier berichtet Andrea Hodoschek darüber. Doch jetzt zu den positiven Nachrichten von heute. Alles neu macht der Mai, ein etwas abgedroschenes, aber in diesem Fall richtiges Sprichwort, denn ab dem 1. Mai endet die per Verordnung festgelegte Ausgangsbeschränkung. Die Zahlen waren zuletzt immer erfreulicher. Heute früh waren nur noch rund 2200 Menschen erkrankt. Zum Höhepunkt waren es ja fast 10.000. Drei größere Infektionszentren gibt es derzeit noch, in Westösterreich, vor allem in Tirol, dann ein Bereich zwischen dem östlichen Oberösterreich und dem westlichen Niederösterreich und in der Steiermark rund um Hartberg. Was dürfen wir also ab Freitag wieder genau machen? Eigentlich alles, nur mit folgenden Ausnahmen. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter pro Person, die nicht im selben Haushalt leben, der muss weiterhin eingehalten werden. Der Mindestabstand soll dort eingehalten werden, wo das möglich ist, also zum Beispiel auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn das nicht geht, aus Platzmangel zum Beispiel, dann wird das aber keine Konsequenzen haben. Auch die Bestimmung zum Tragen von Schutzmasken, die bleiben aufrecht, so wie sie derzeit sind. Veranstaltungen mit bis zu 10 Personen sind auch ab dem 1. Mai wieder möglich. Bei Begräbnissen dürfen es bis zu 30 sein. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 30. Juni. Die Freibäder, die sollen auch am 29. Mai wieder öffnen dürfen. Und die Gasthäuser und die Restaurants, die dürfen ab dem 15. Mai aufsperren. Und zwar bis 23 Uhr. Für Frühaufsteher sollte man auch erwähnen, dass ab 6 Uhr früh schon geöffnet werden darf. Zwischen den Tischen muss mindestens 1 Meter Platz sein. An einem Tisch dürfen maximal 4 Erwachsene Platz nehmen und deren Kinder noch dazu. Bei mir am Telefon ist Heinz Polischanski, der in Wien zahlreiche Gastronomiebetriebe betreibt. Hallo Herr Polischanski.
Grüß Gott, hallo.
Wie viele Betriebe sind es eigentlich derzeit in Wien?
Wir haben 9 Betriebe in Wien.
Also dazu zählt...
Kennt man Zentimeter, die Stiegl Ambulanz, das Falco, das sind die namhaftesten, ja.
Also sehr unterschiedliche Lokale. In dem einen steht man an Stehtischen, in dem anderen sitzt man, in einem gibt es eine Bar, in dem anderen weniger. Das heißt, Sie haben einen schönen Überblick. Wie bewerten Sie jetzt diese Maßnahmen der Regierung? Kann man damit als Gastronom leben?
Also in der Situation, wo wir jetzt sind, wissen wir, es ist für jeden Gastronom schwer. Aber mit dem, was wir heute um 8 Uhr in der Früh gehört haben, können wir leben. Also ich sage mal, es wird sicher nicht unser bestes Jahr, klarerweise. Aber ich glaube, man kann mit dem überleben. Wir hoffen natürlich, dass die Situation nicht verschärft wird durch irgendwelche Auflagen, die wir jetzt nicht kennen. Aber das, was heute gesagt worden ist, von 6 Uhr bis 23 Uhr offen, den Meter Abstand von den Tischen, das schafft man. Die 20 Quadratmeter, was da herumgegeistert sind, das wäre eine Katastrophe gewesen. Jetzt geht's. Wenn nicht jetzt noch irgendwelche kleine Auflagen, die unerfüllbar sind, man hat so auch gehört, so nach jedem Gast das die Klo desinfizieren, das wäre alles nicht möglich gewesen. Da hat die Regierung Abstand genommen und das finden wir sehr gut. Also sie haben auch auf uns gehört und ich denke mal, dass wir mit diesen Sicherheitsregeln das auch gut betreiben können, so dass wir über den Sommer drüber kommen.
Sie kennen ja Ihre Gäste wahrscheinlich auch sehr, sehr gut und es wird ja viel an die Eigenverantwortung derzeit auch appelliert. Trauen Sie es den Gästen zu, vielleicht auch, wenn Sie das eine oder andere Bier schon getrunken haben, dass Sie trotzdem dieses eigenverantwortliche Agieren wahrnehmen, dass man hier nicht neuerlich eine Virusverbreitung hat?
Ja, also ich glaube das schon. Die Gäste sind immer sehr vernünftig und auch wenn man so meine Freunde sieht, jeder redet ja über das Thema, es gibt ja kein anderes mehr. Jeder versteht, jeder möchte aber schon rausgehen. Und man sieht ja auch, wenn Sie heute sagen, es waren ja so lange die Bundesgärten geschlossen und wenn Sie jetzt reinschauen, ist ja jeder vernünftig. Die halten den Meter Abstand und wenn einmal wirklich statt einem Meter 70 Zentimeter sind, wird der Virus nicht sofort springen, weil es ist ja die Wahrscheinlichkeit nicht 100%, dass jeder krank ist oder sie ist sehr gering, was wir wissen. Aber ich bin der festen Meinung, dass die Leute das einsehen und wenn der Gastronom noch ein bisschen schaut und ein, zwei Mal sagt, bitte ein bisschen auseinandergehen, dann werden wir da überhaupt keine Probleme haben, meiner Meinung nach.
Kritiker und Menschen, die Angst um ihre eigene Gesundheit haben, sagen, bei den Wirten hat man eigentlich schon beim Rauchverbot gesehen, dass es nicht alle so ernst nehmen. Was sagen Sie denn?
Das sehe ich ganz anders, weil ich würde mal sagen, wie das Rauchverbot kam, ist es ja komplett weg gewesen. Ich weiß von keinen Anzeigen, wo Wirten das trotzdem weitergemacht haben. Wir hätten es gern weitergemacht, wie man ja gerüchteweise hört, wäre das Rauchen gut gegen das Corona gewesen. Aber lass was dahingestellt.
Unbestätigte Studien.
Ja, ist ganz klar. Die anderen waren auch nicht bestätigt mit dem Passivrauchen. Aber nein, ich sehe, dass die Wirte da schon sehr verantwortungsbewusst sind, weil ich auch glaube, dass die Leute einfach wollen, dass die Gastronomie weiter aufsperrt. Und ich bin der Meinung, und wir werden es ja jetzt sehen, das ist mal ein wichtiges Datum jetzt, dass die Gastronomie der Motor der Wirtschaft ist. Weil wenn Sie heute durch den ersten Bezirk gehen, dann ist dort nichts los, obwohl die kleinen Geschäfte offen haben. Mhm. Meiner Meinung nach werden wir, wenn die Gastronomie aufsperren, werden wir einen Aufschwung auch der kleinen Geschäfte sehr spüren.
Im Hintergrund hören wir einen Ihrer Hunde bellen. Sie haben mir vorher gesagt, ja. Sie sind schon in einem Ihrer Lokale zum Putzen. Ja. Kommt schon der erste Gast rein, weil der Hund bellt? Oder?
Nein, das ist noch die Familie. Wäre schön, hätte ich gerne, aber dürfen wir noch nicht. Wir haben die Wochen ausgenutzt, um die Lokale zu renovieren, zu pflegen. Und gehen mit vollem Elan auf den 15. los.
Jetzt ist trotzdem so, wenn man in ein Gasthaus, in ein Wirtshaus kommt, um dort seine Zeit zu genießen, wird es trotzdem jetzt ein bisschen anders sein. Die Kellner müssen Mundschutz tragen. Man muss diesen Abstand einhalten. Glauben Sie, dass die Gastronomie trotzdem so funktionieren wird, wie es vor der Krise war? Oder wird es einfach weniger gemütlich?
Das sicher nicht. Also es wird gedämpft. Ja. Ich hoffe natürlich, wie wir alle, dass wir das jetzt einmal machen. Und wenn wir nach 2, 3, 4 Wochen, nachdem wir das so einhalten und der Virus nicht steigt, wird es vielleicht noch einmal gelockert. Und dann hoffen wir, dass vielleicht 10 Leute auf dem Tisch sitzen können. Und dann haben wir es wieder geschafft. Ganz klar, dass die Leute schaumgebremst sind und nicht sofort die Gastronomie stürmen werden, so wie früher. Aber, und vor allem die Touristen gehen uns ja auch sehr ab. Aber ja, hier in diesem Jahr heißt es eigentlich nicht Gewinne schreiben, sondern überleben.
Mhm. Ich möchte abschließend noch zu einem anderen Aspekt Ihres Lebenslaufs kommen. Sie sind 2015 ja auch bei der Wien-Wahl angetreten mit einer eigenen Liste. Wir wollen Wahlfreiheit, hat die geheißen, ist nicht in den Gemeinderat gekommen. Jetzt gab es gar keine Wahlfreiheit in den letzten Wochen für uns. Wie sehen Sie jetzt als jemand, der das sehr eingefordert hat vor 5 Jahren, eigentlich das, was die Politik, die Regierung jetzt mit Österreich gemacht hat?
Ja, also ich muss Ihnen sagen, wie wir zugesperrt haben, habe ich gesagt, ja, das passt perfekt, weil ich noch immer die Gesundheit vor das Geschäft sehe. Es wurden uns auch die Versprechungen gemacht, dass sie uns total helfen mit Stützungen bis 35 Milliarden und so weiter. Ich als Gastronom und viele andere haben davon noch gar nichts gesehen.
Und aber Sie haben es beantragt.
Wir beantragen erst diese kleinen Hilfen, die kann ich nicht beantragen, da bin ich zu groß, ich persönlich. Ja. Aber es müsste ja andere Sachen, müssten ja passieren. Und da warten wir noch und dann werden wir auch sehen, was passiert, ob uns die Politik wirklich so hilft, wie sie es gesagt hat. Aber zurückzukommen, zusperren war richtig, glaube ich noch immer. Aber das Aufsperren jetzt ist sehr holprig und wahrscheinlich ein bisschen zu spät, was die Zahlen der Kranken in Wien, weil wir haben jetzt noch 500 oder so ähnlich, für 2 Millionen, das empfinden wir Gastronome und wahrscheinlich die restliche Wirtschaft auch ein bisschen als lächerlich, dass man so lange zulässt.
Dann hoffen wir, dass durch die Öffnung nicht wieder mehr wird. Heinz Polischanski, danke vielmals, toi toi toi, für Sie und Ihre Geschäfte ab dem 15. Mai.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Danke. Also, 17 Tage noch, dann sind die Gasthäuser wieder offen. 2 Wochen später sollen dann auch Hotels und Beherbergungsbetriebe wieder öffnen dürfen. Die Sache mit den Gesichtsmasken, die ist laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober übrigens erst dann vorbei, wenn es einen Impfstoff gegen Corona geben wird. Und darüber ist in den letzten Tagen ja so viel Gegensätzliches und Widersprüchliches gesagt und geschrieben worden, dass wir jetzt dieser Sache mal ausführlich mit dem aus meiner Sicht besten Gesundheitsjournalisten reden. Natürlich vom Kurier ist er, mit Ernst Mauritz. Servus Ernst, Richard Krasl aus dem Podcast-Studio spricht.
Hallo Richard, hallo.
Servus, alle Fachjournale schon gelesen heute?
Mich durchgeklickt durch diverse Medien, ja, versucht.
Kann man überhaupt den Überblick behalten? Es gibt ja so viele Berichte, Fachartikel zum Thema Impfen derzeit. Wie behält man da den Überblick?
Ja, also es ist generell, glaube ich, sehr schwierig für alle den Überblick zu behalten. Ich glaube, man muss sich dann halt auf einige wichtige Journale und einige wichtige Medien konzentrieren, wo sozusagen die wichtigsten Studien veröffentlicht werden, einige wichtige medizinische Fachjournale und alles kann man nicht lesen. Aber es gibt so gewisse Trends, die man schon absehen kann, das muss man sagen.
Jetzt versuchen wir mal Licht ins Dunkel zu bringen. Es gibt so viele Berichte in letzter Zeit, der Impfstoff kommt 2023, der Impfstoff kommt vielleicht schon im kommenden Jahr. Hier und da wird geforscht in China, in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, in Österreich. Wie ist kurz zusammengefasst vielleicht der aktuelle Stand bei der Suche nach dem Impfstoff gegen das Coronavirus?
Ja, also da muss man mal sagen, dass weltweit wurden an die 80 Projekte jetzt gezählt, Impfstoffprojekte, von verschiedensten Forschungsgruppen in den USA, in China, in Deutschland, aber auch in Österreich. Es gibt auch eine österreichische Firma, die an einem Projekt beteiligt ist, die Firma Themis. Also es gibt irrsinnig viel und ich glaube, es war seitens der pharmazeutischen Industrie, des Verbands der pharmazeutischen Industrie, die unlängst einmal gesagt haben, es ist noch nie so schnell gegangen. Also vor wenigen Jahren hat man ja für die Impfstoffentwicklung noch bis zu 15, 20 Jahre veranschlagt und jetzt soll das also alles sehr schnell gehen. Innerhalb eines Jahres ist die Rede. Also manche Experten sagen 18 Monate, andere sagen, naja, es könnte schneller sein, es könnte schon sein zu Beginn des kommenden Jahres. Und jetzt erst in den letzten Tagen haben Forscher der Uni Oxford vom dortigen Jenner Institute sehr optimistisch gesagt, naja, sie könnten vielleicht sogar schon im September erste Impfstoffdosen haben. Also sehr, sehr optimistisch.
Wie kann man sich das vorstellen? Da forschen 80 Teams weltweit, hast du gesagt. Forschen die gegeneinander? Ist das ein Wettbewerb, ein Wettlauf um den ersten Impfstoff oder tauscht man sich da auch aus? Wird da verschiedene Ansätze geforscht?
Genau. Also es ist sicher ein Wettlauf. Es gibt zum Teil auch Kooperationen, keine Frage, auch Kooperationen, die von der WHO gefördert werden. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Wettlauf, das muss man sagen. Es gibt eigentlich 3 wesentliche Ansätze, die derzeit im Gespräch sind. Das erste und das modernste, wo man viel Hoffnung darauf setzt, sind sogenannte genbasierte Impfstoffe. Also das bedeutet, da bekommt man injiziert nur sozusagen Teile des Viruserbgutes. Es werden hier also nur Teile des Viruserbgutes injiziert und die sollen dann im Körper Virusbestandteile produzieren, aber ungefährliche Virusbestandteile, ungefährliche Proteine. Ja, genau. Also das ist das Ziel. Sie sollen ungefährliche Virusbestandteile produzieren. Das heißt, der Körper produziert sich den Impfstoff selbst und das Immunsystem greift dann diese ungefährlichen Bestandteile an. Da ist der Vorteil, das könnte man sehr schnell herstellen. Der Nachteil ist, es gibt noch keine Erfahrung, es ist weltweit noch kein solcher Impfstoff zugelassen. Dann der zweite große Bereich ist, dass man harmlose Viren nimmt, ja, also Schnupfenviren, und die auch noch so verändert sind, dass nichts passieren kann, also harmlose Viren, dass man harmlose Viren nimmt und dass man die so verändert, dass sie für das Immunsystem ausschauen wie das SARS-CoV-2-Virus, also unser gefährliches Coronavirus. Das heißt, da ist die Oberfläche so verändert, dass es das Immunsystem erkennen lässt, hoppla, da kommt jetzt dieses gefährliche Virus. Und das das dann angegriffen wird. Und hier gibt es zum Beispiel, hier ist einerseits auch die österreichische Firma Themis mitbeteiligt und hier sagen Forscher in Oxford, naja, sie sind da schon sehr weit, weil sie haben schon Erfahrung mit dem und die wollen bis zum Sommer sogar mehrere tausend Leute schon getestet haben. Sehr, sehr, sehr optimistisch. Und das Dritte ist...
Warte kurz erst, bevor wir zum Dritten kommen. Wie gefährlich ist das auch? Man lässt sich da einfach was spritzen, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, was das wirklich im Körper auslöst. Muss das nicht jahrelange Tests vorher durchlaufen, wie das bei anderen Impfungen der Fall ist?
Genau, also es ist so. Also bleiben wir zum Beispiel bei den Forschern in Oxford, die jetzt also schon in klinische Versuche gehen und mehrere Menschen testen wollen. Die haben schon ihre Plattform und die haben schon ihr Konzept an Menschen getestet mit anderen Viren und anderen Impfstoffen. Das heißt, die wissen, dass ihre Produktionsweise einmal sicher ist und können dadurch relativ schnell jetzt voranschreiten. Und so ist das auch bei etlichen anderen Firmen, die schon gewisse Vorerfahrungen haben. Aber natürlich, man muss dann einmal beginnen und die allermeisten, so zum Beispiel jetzt wurde dieser Tage auch in Deutschland eine klinische Studie genehmigt von der Firma BioNTech. Die können jetzt 200 Menschen testen. Das sind sozusagen erste Versuche an Gesunden, wo man einmal schaut, wie gibt's Nebenwirkungen, wie ist die wie wird es überhaupt aufgenommen? Aber das ist halt immer so. Zuerst einer kleinen Zahl von Menschen einmal erste Tests. Und wenn man dann sieht, es ist verträglich, es gibt keine Nebenwirkungen, dann in größere Tests zu gehen. Aber natürlich ein gewisses Risiko ist immer. Ja.
Du wolltest noch den dritten Fall erklären? Vielleicht ist das
genau,
der Königsweg?
Genau, der dritte, Königsweg, aber es wäre ein sehr einfacher Weg, von dem man bisher, also es wäre ein sehr einfacher Weg, sogenannte Totimpfstoffe. Das heißt, ich züchte unser gefährliches Coronavirus in Bioreaktoren, das geht recht einfach. Dann inaktiviere ich es, mache es sozusagen unschädlich und injiziere es. Da war es so, dass man eigentlich bisher die Sorge hatte, da weiß man nicht so genau bei den Coronaviren, das könnte auch den gegenteiligen Effekt haben, das könnte sozusagen die Abwehr sozusagen, das könnte die Wirkung der Erkrankung sozusagen noch verstärken, weil es der Antikörper dann geben könnte, die sozusagen das Virus noch unterstützen und aufbauen, also anstatt zu schützen. Aber da hat man jetzt gesehen bei Versuchen mit Rhesusaffen in China, das hat doch ganz gut gewirkt, die Affen sind immun geworden, die wurden dann mit einer hohen Dosis dieses Coronavirus infiziert, hatten Erkrankten nicht und hatten auch keine Nebenwirkungen. Es ist nicht der Königsweg, aber es ist jetzt ein dritter Ansatz, der vielleicht doch auch was bringen könnte. Und da muss man immer die globale Dimension sehen. So einen Totimpfstoff, wo man einfach ein Virus vermehrt, das geht recht schnell. Ja, das könnten auch Entwicklungsländer machen. Das könnte weltweit schnell produziert werden.
Wenn ich jetzt sage, ich weiß, welche dieser Varianten vielleicht wirklich zu einem Erfolg führt, sage ich natürlich her sofort damit, wir lassen uns jetzt alle in Österreich hier impfen. Oder wird das dauern? Wird es da einen Plan geben, wer zuerst den Impfstoff bekommt?
Genau, also das ist einmal jetzt das Problem auch mit diesen Ankündigungen. Die Frage ist ja immer, okay, wann gibt es einen Impfstoff, der, sage ich einmal, vielleicht zugelassen ist oder wo man ja auch schon davon redet, er wird noch nicht zugelassen, er hat nur eine provisorische Zulassung oder nur so eine Art Notzulassung. Dann gibt es einmal erst die Dosen, okay, und dann ist die Frage, wie kann man die Produktionskapazitäten da schaffen. Da ist es zum Beispiel in Deutschland so, dass da der deutsche Gesundheitsminister Spahn schon gesagt hat, dass sie prüfen, bei aussichtsreichen Entwicklungen den Firmen Abnahmegarantien zu geben, dass die schon parallel Produktionskapazitäten aufbauen können. Aber es wäre natürlich auch so, dass man dann sagen würde, okay, wenn wir am Anfang nur ganz wenig Impfstoff haben und der stellt sich als sicher heraus, wer bekommt denn als Erster? Also zum Beispiel Risikogruppen, Gesundheitspersonal. Also ich glaube, man darf nicht glauben, dass dann, wenn es heißt, Anfang Jänner gibt es einen Impfstoff, und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass es einen Impfstoff für alle gibt, sondern einen Impfstoff für einen Teil der Bevölkerung zunächst. Mhm. Es müssen dann die Produktionskapazitäten aufgebaut werden.
Jetzt ist das völlig unwissenschaftlich, was ich dich frage, aber was würdest du tippen? Wann, glaubst du, kann der Impfstoff jetzt in größeren Mengen noch zu uns kommen?
Ja, also ich kann ja auch nur sozusagen das, was doch viele sagen, die jetzt eher auch auf der optimistischeren Seite sind, auch der österreichische Virologe Kramer, der in New York forscht, hat das jetzt zuletzt gesagt, er rechnet damit, im kommenden Jahr zu Jahresbeginn könnte ein erster Impfstoff da sein. Man muss halt sagen, man wird wahrscheinlich mehrere Impfstoffe benötigen. Einerseits, weil man die Produktionskapazitäten braucht und andererseits, weil vielleicht der eine Impfstoff besser ist für ältere Menschen, der andere vielleicht besser wirkt in Jüngeren. Also ja, ein erster Impfstoff könnte schon da sein mit Jahresbeginn, vielleicht sogar schon früher, aber das heißt nicht, dass dann schon ein Impfstoff da ist für sozusagen die gesamte Bevölkerung oder für alle Österreicher. Also das wird wahrscheinlich noch dauern. Aber es wäre schon toll, wenn man dann zumindest die Risikogruppen impfen könnte, wenn man das Gesundheitspersonal impfen könnte. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Mhm. Hätten wir also schon viel erreicht.
Selbstverständlich. Jetzt wissen wir vom Grippevirus und von der Impfung, dass das vielleicht gar nicht die richtige Impfung für den in jedem Jahr konkret auftretenden Grippestamm auch sein wird. Wird das beim Corona auch so sein, dass sich das immer wieder verändert, dass man da verschiedene Impfstoffe dann noch braucht?
Ja, also da sagen Experten Folgendes. Die Influenza-Viren, die sind sehr mutationsfreudig. Wir haben ja jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff. Das ist deswegen, weil sich die Grippeviren sehr gerne und sehr leicht verändern, ihre Oberflächenstruktur sehr rasch verändern. Bei den Coronaviren, zumindest bei den bisherigen, weiß man, dass das nicht der Fall ist. Die sind recht stabil und es gibt jetzt auch Untersuchungen, erste zur bisherigen Mutationsfreudigkeit von Coronaviren und da sieht man keine wesentlichen Veränderungen, vor allem nicht in jenem Teil, mit dem man dann sozusagen wo man dann einen Impfstoff dagegen einsetzen will. Das heißt, also das ist offenbar noch kein Problem, zumal das Virus hat auch gar keinen Druck, sich jetzt zu verändern und zu mutieren, weil es gibt ja noch keine Impfung. Also es wird ja noch nicht bekämpft. Das Virus kann sich ausbreiten, frisch, fröhlich, und hat keinen Druck, sich sozusagen evolutionär anzupassen und vor einer Impfung sich zu verstecken. Und solange das nicht ist, gehen die Forscher davon aus, dass das Thema Mutation kein so ein großes ist und dass, wenn ich jetzt einen Impfstoff entwickle, dass der dann auch funktionieren würde im kommenden Jahr.
Mhm. Der, der als erster diese Pipette, das Reagenzglas mit dem Impfstoff in die Zeitung in die Höhe hält, der wird der reichste Mann der Welt.
Ja, das spielt natürlich auch viel mit. Das sind zum Teil also gewaltige Investitionssummen, die da sozusagen vorwiegend auch privat von den Firmen aufgebracht werden. Teilweise natürlich schon auch mit staatlicher Unterstützung. Gerade zum Beispiel das Jenner Institut ist von der Universität Oxford, ein öffentliches Institut. Aber es gibt auch Projekte, die von der WHO gefördert werden. Also es gibt ja auch in Österreich sehr viel Unterstützung, öffentliche Forschungsförderung. Aber natürlich wird das ein Auswirkung haben auf die Aktienkurse von Pharmaunternehmen, keine Frage. Das sieht man ja jetzt auch schon bei den Medikamenten. Wenn ein Medikament hochgejubelt wird, dann steigt der Aktienkurs des Unternehmens enorm an und dann kommt zwei Tage später die negative Meldung, das Präparat wirkt doch nicht und es fällt wieder total hinunter, der Aktienkurs. Also das wird da genauso sein, keine Frage.
Mhm. Ernst Moritz, danke vielmals für diese Informationen. Danke vor allem, dass du das viele Wissen, das du hast, und du könntest das ja viel, viel komplizierter und genauer und wissenschaftlicher erklären, aber für uns alle verständlich machst. Herzlichen Dank.
Gerne, danke dir, Richard. Schönen Tag noch.
Danke. Tschüss. Die eine Welt besteht also aus der Wissenschaft, die andere aus ein paar Zeichen auf Twitter, wobei sich echte Twitteranten für wichtiger und kompetenter nehmen als so mancher Wissenschaftler. Wir vergeben hier im Podcast ja jeden Tag den Preis für den Tweet des Tages und der ist heute lustig, den hat ORF-Wetterexperte Markus Watzak gewonnen. Markus Watzak schreibt, dass die Bäder nun doch so rasch aufsperren, überrascht mich doch erheblich, vor allem wohin so schnell mit den 7 Kilo Zusatzgepäck seit Krisenbeginn. Markus, wenn man dich im Fernsehen sieht, würde ich sagen, Luxusproblem, bei dir jedenfalls. Und an Sie, meine Damen und Herren, ein genussvolles Abendessen heute Abend, denn zu Ehren der Gastronomie könnte man ja heute einmal ganz besonders aufkochen. Schönen Abend noch, wünscht Richard Grasel und wie angekündigt mit Mario Müller-Westernhagen und Freiheit.
Die Verträge sind gemacht. und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit. Die Kapelle runtertan und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Mensch ist leider nicht naiv, der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollen's feiern, nicht versäumen, so wie wir heute Abend hier.